Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen und heute möchte ich Ihnen im wahrsten Sinne des Wortes Appetit auf dieses Gespräch machen. Mein Gast Elisabeth Bronfen ist nicht nur eine sehr vielseitige Kulturwissenschaftlerin und emeritierte Anglistikprofessorin, sie ist auch Roman- und Kochbuchautorin. Vielleicht schafft sie es auch deshalb, ihre Themen von Shakespeare über Weiblichkeit in der Kunst bis hin zu Viren in Film und Literatur mit so viel Würze zu präsentieren, dass sie damit ganz viele Menschen interessiert. Außerdem ist sie eine gefragte USA-Expertin, weil sie nicht nur an der New York University unterrichtet, sondern auch amerikanische Wurzeln hat. Guten Morgen nach Zürich. Guten Morgen, Frau Professor Bronfen.
Guten Morgen.
Sie sind mir aus Ihrem Zuhause zugeschaltet und Stichwort Kochen. Ich hätte mich ja sehr gerne mit Ihnen in Ihrer Küche verabredet. Dort bekochen Sie regelmäßig Gäste und natürlich werden ja sowieso in der Küche, wissen wir alle, immer die besten Gespräche geführt. Was gab es als letztes bei Ihnen?
Also als letztes, weil ich jetzt den Pfirsich als Gemüse entdeckt habe, da er ja als Obst oft nicht gut schmeckt, gab es bei mir Hühnerschenkel, ohne Beine, weil das finde ich auch wichtig, im Ofen geröstet mit Pfirsichen und eine würzige Honigglasur, sodass es sowohl etwas eben eine würzige Schärfe hatte, wie auch süß war. Und dann konnte man auch wirklich den Pfirsich in seiner ganzen Feinheit genießen.
Ach, und zack, läuft mir das Wasser so ein bisschen im Munde zusammen. Sie kreieren tatsächlich auch Ihre Rezepte selbst, ja?
Also sowohl als auch. Ich meine, manchmal recherchiere ich, weil ich habe ja immer auch so einen gewissen pädagogischen Impetus. Die Leute sollen ja auch was lernen dazu, zu dem, was sie schon können. Aber tatsächlich versuche ich auch vor allem, was Mischungen, wie man Obst anders einsetzen kann oder Salat oder welche Gewürze man benutzen kann. Da experimentiere ich auch so viel und gucke einerseits ein bisschen nach Fernostasien, also vor allem Japan, ein bisschen China und natürlich auch, weil das jetzt ja gerade im Moment sehr modern geworden ist, immer wieder auch die nordafrikanischen mediterranen Sachen wie eingelegte Salzzitrone, die ich ja schon mal in einem meiner Kochbücher, dem ersten, vorgestellt habe. Also versucht dann so Sachen zu mischen.
Mhm. Ach, die mag ich auch sehr gerne, die eingelegte Salzzitrone. Also wir werden heute auf jeden Fall das ein oder andere Mal sicherlich nochmal kulinarisch abbiegen. Eines Ihrer Rezepte aus Ihrem ersten Kochbuch habe ich gesehen, ist zum Beispiel Champignons mit Kefir-Limettenblättern. Das interessiert mich sehr, ist ja da auch dieser asiatischer Ansatz. Aber ich glaube, das bewahren wir uns dann für später in der Sendung auf. Es soll ja heute auch nicht nur um Kulinarik gehen, sondern auch um Politik und Kultur. Dafür unternehmen wir gleich auch hier im Deutschlandfunk Kultur mit Elisabeth Bronfen einen Ausflug in die USA. Mein Gast, die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, ist Deutsch-Amerikanerin. Sie hat nicht nur in den USA studiert, sie unterrichtet dort auch nach wie vor als Gastprofessorin an der New York University. Hat sich die Arbeit für Sie eigentlich dort verändert, seitdem Donald Trump wieder Präsident ist?
Natürlich empfinden die Leute an den Universitäten in Amerika einen sehr starken Druck, weil sie befürchten müssen, dass ihnen, und das ist ja sehr viel in den Medien auch diskutiert worden, die Gelder gestrichen werden, beziehungsweise dass sie Verhandlungen eingehen müssen, wie das jetzt Harvard und Columbia gemacht hat, um die Finanzierung, also einen Teil ihrer Finanzierung durch den Staat auch aufrechtzuerhalten. Und sie befürchten auch, dass die Regierung beziehungsweise die Bildungsministerin weit mehr eingreifen will in Fragen, wer wird eingestellt und was wird unterrichtet. Also das spürt man. Und das heißt, es hat natürlich vor allem auch finanzielle Fragen. Also ganz viele Leute sind besorgt, werden bestimmte Departments noch offen bleiben? Wird es bestimmte Studiengänge geben oder was wird gestrichen? Vor allem auch, was passiert mit den Doktoranden und den Postdocs, denen möglicherweise die Stipendien gestrichen werden? Also es ist ein Zustand der Aufregung bis zur Alarmierung. Aber ich hoffe, dass man das wirklich auch benutzen wird. Ich werde ja jetzt wieder im September in New York sein, benutzen wird und einfach wirklich nochmal wörtlich über die Bücher gehen, damit gerade, ich bin ja in den Geisteswissenschaften und die sind eher billig, aber die sind besonders unter Beschuss und vor allem beschießen sich ja jetzt auch die Naturwissenschaftler und die Geisteswissenschaftler, weil es jetzt wirklich um einen harten Überlebenskampf geht. Und ich hoffe eben, dass das dazu führt, dass Leute in meiner Disziplin, also Literatur- und Kulturwissenschaften, das nochmal benutzen um nochmal darüber nachzudenken, warum sind wir wichtig? Was ist es das, was wir unbedingt tun müssen, damit wir uns rechtfertigen können?
Und wenn Sie sagen also, nochmal über die, wenn Sie nochmal sagen, nochmal über die Bücher gehen, wie meinen Sie das?
Ja, wirklich überlegen, jetzt gerade in der Literaturwissenschaft, warum braucht es uns? Und ich würde eben sagen, ich bin ja eine große Vertreterin des Poststrukturalismus und der ganzen Debatte um Multikulturalismus etc. Und dennoch bin ich auch eine große Vertreterin des Kanons. Und da würde ich eben sagen, zurück auch zu dem, was wir immer schon als Philologen gemacht haben, nämlich einen Kanon erhalten und zeigen, wie man den immer wieder neu zu lesen hat. Also beispielsweise Shakespeare, weil mich das ja auch so sehr interessiert. Anstatt zu sagen, wir lesen das jetzt nicht mehr und unterrichten das jetzt auch nicht mehr, weil uns das Frauenbild dort nicht gefällt, weil wir da gewisse Rassismen feststellen. Also das ist, was ich mit über die Bücher gehen meine, nochmal überlegen, welche Texte wollen wir weiterhin oder wieder in unseren Kanon und unseren Unterricht aufgreifen und was wollen wir mit diesen Texten machen? Also wollen wir einfach nur gute Bilder für eine politische Position dort finden oder wollen wir wieder sehen, wie widersprüchlich Texte sind und was man da alles herauslesen kann?
Ich denke, so mit den älteren Texten hat wahrscheinlich die Trump-Regierung auch nicht unbedingt ein Problem. Das sind ja dann die progressiveren Sachen, die dann irgendwie versucht werden, da aus den Lehrplänen rauszunehmen. Würden Sie sich da grundsätzlich dann aber auch mehr Rückgrat wünschen der Universitäten? Also man versucht ja dann irgendwelche Deals da einzugehen oder gibt es das System vielleicht auch gar nicht her, wegen eben großer Abhängigkeit zum Beispiel von Forschungsgeldern?
Ich würde das so sagen. Ich muss leider zugeben, ich sehe einfach auch im Moment sehr viel Opportunismus. Also ich sehe Verhältnismäßigkeit, ich sehe sehr viel Klage und sehr viel Angst. Ich sehe aber nicht so wahnsinnig viel, jetzt stellen wir uns einfach hin und bestehen darauf, dass wir das so machen müssen und erklären, warum. Sondern wir werden hier angegriffen, ist das nicht schrecklich? Und das halte ich für keine so gute Haltung, weil es geht wirklich um zwei Sachen. Die Geisteswissenschaften sind schon seit vielen Jahren unter Beschuss, weil es um Geld geht und niemand mehr das Geld hat, was man in Bildung stecken sollte. Das ist so das eine. Und das andere, was sich eben jetzt zeigt, ist, dass selbst wenn man eine private oder vor allem wenn man eine private Bildungsinstitution ist, ist man eben sehr abhängig und in diesem Fall von Geldgebern. Das sind also sowohl private wie eben auch erstaunlicherweise der amerikanische Staat. Das heißt, natürlich muss man dann auch verhandeln. Also wenn man dann einfach sagt, so nein, das machen wir auf keinen Fall, dann wird das Geld wirklich abgeschnitten. Dann muss man, und das könnte man ja auch, ganz andere Geldgeber finden. Aber im Moment, weil an so vielen Orten gespart wird, ist ja gerade Bildung und vor allem auch die Geisteswissenschaften etwas, wo man wenig Leute von überzeugen kann, das jetzt finanzieren müssen. Also insofern, ich glaube, es geht um Verhandlung. Und da würde ich eben sagen, da höre ich mich jetzt vielleicht ein bisschen altmodisch an, aber neu aushandeln, was das Verhältnis von ganz zeitgenössischer Literatur und zeitgenössischen Zugängen zu Kultur ist, zu einem sich erinnern an das, woher man kommt. Also ich gehöre jetzt nur, gebe ich offen zu den Leuten, die eben finden, es hat überhaupt keinen Sinn, Kant nicht mehr zu lesen oder eine gewisse Kunst nicht mehr zu studieren, einfach nur, weil sie den heutigen politischen Vorstellungen nicht entspricht. Sondern gerade deshalb muss man sie wieder lesen.
Sind denn dafür alle bereit, das auch nochmal neu auszuhandeln? Oder gibt es nicht mittlerweile vielleicht auch Studierende, Kolleginnen und Kollegen von Ihnen, die sagen, ich sehe meine wissenschaftliche Zukunft eigentlich nicht mehr in den USA?
Das sicherlich, und da muss man aber dann auch gucken, wer sind diese Leute. Also ich denke, der eine oder andere Spitzenforscher, Naturwissenschaftler wird sich schon überlegen, wenn ich jetzt ein tolles Lab in China bekomme, wo ich so viele Mitarbeiter einstellen kann, wie ich will, geht ja auch nach China. Aber ich denke, es wird jetzt zu sehen sein, inwieweit wirklich ganz große Forschungsinstitute, naturwissenschaftliche, wirklich schließen müssen. Wenn nicht, ist das natürlich noch immer der Ort, wo junge Leute einfach hinwollen, weil da die Forschung, also die wirklich die Spitzenforschung gemacht wird, die sie betreiben möchten. In den Geisteswissenschaften kann ich mir gut vorstellen, dass Leute sagen, das ist uns zu kompliziert. Also vor allem auch junge Studierende, es geht ja eigentlich darum, es geht um Doktoranden und Postdocs, die sich sagen, das ist mir zu prekär. mehr. Da bleibe ich dann lieber an einem anderen Ort, wo ich eben nebenbei auch arbeiten kann und wo ich mich auch anders entwickeln kann. Also da könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass sie dann nicht in die USA gehen. Und das deckt sich aber einfach auch damit, dass man schon seit so vielen Jahren angefangen hat, die Anglistik-Seminare, die Philosophie-Seminare, die ganze Kunstszene, also Kunstakademien einfach zu schließen. Also ich denke, wir werden in den nächsten Jahren durchaus eine Umstrukturierung der Universitäten sehen. Und das macht es vielleicht weniger attraktiv für europäische Studierende, in den USA zu sein. Allerdings ist das nicht, was ich höre. Ich höre das Gegenteil. Also die jungen Leute, die ich jetzt kenne, die beispielsweise aus Zürich, weil da bin ich jetzt im Moment im Sommer jetzt eine Sommerschule in einer Universität in New York gemacht haben, sind einfach begeistert. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein, inwieweit man nicht bestimmte Geschichten kolportiert. Und ob das jetzt wirklich so flächendeckend ist, ist nochmal eine andere Frage.
Es ist ja auch die Frage, grundsätzlich gesehen, also das eine war jetzt ja die Innensicht, das andere ist die Sicht auf die Universitäten. Wie groß ist denn da der Rückhalt in der amerikanischen Bevölkerung?
Da darf man einfach etwas nicht vergessen. Erstens, dass die amerikanische Kultur eine eher intellektuellen feindliche Kultur ist. Und das ist ja so ein großer, interessanter Widerspruch. Einerseits haben sie diese irrsinnigen, fantastisch ausgestatteten Elite-Universitäten. Andererseits die Mehrheit der Amerikaner ist skeptisch gegenüber zu viel Intellektualismus. Das hat 200 Jahre Tradition, hat aber einfach auch da, hat sich verschlechtert. Oder die Haltung hat sich verstärkt, weil diese Universitäten so absurd teuer geworden sind. Also ein BA, also 4 Jahre an Harvard University, kostet die Eltern $400,000. Wer kann das bezahlen? Und selbst wenn man dann sagt, okay, gut, man hat dann diese Student Loans, die man dann abbezahlen muss, man muss ja trotzdem aus einer Schicht kommen, wo man sich überhaupt vorstellen kann, das je abbezahlen zu können. Das heißt, eine große Menge Amerikaner kommt nie in die Nähe von einer Eliteschule. Nicht mal unbedingt Universities oder Colleges. Und das heißt, da ist natürlich ein Argwohn. Das verstehen wir nicht wirklich. Diese reichen Kinder an Eliteschulen, mein Gott, dann sollen sie einfach die Forschung etwas mehr einstellen. Warum brauchen wir das? Man darf wirklich in den USA nie vergessen, wie groß dieses Land ist und wie viel von diesem Land weit weg ist von urbanen Zentren, wo auch Colleges wären. Also die Colleges und Universitäten, vor allem die Elite-Universitäten, haben verhältnismäßig wenig Unterstützung bei der breiten Bevölkerung in den USA. Und das ist anders als in Deutschland, weil Deutschland ist ja ein Land der Dichter und Denker. Also da hält man noch viel von der Universität und die Professoren werden ja auch von den Bildungsministern eingestellt und so weiter und so weiter. Dieses Cachet hatte die Universität in Amerika nie. Es ist ein Ort, wo man sich ausbildet, um dann später Geld verdienen zu können, im besten Fall.
Deutschlandfunk Kultur, Elisabeth Bronfen hat gerade erzählt, wie sie heute das Arbeiten in den USA als Kulturwissenschaftlerin erlebt. In New York hat sie eine Gastprofessur und sie ist auch US-Staatsbürgerin. Geboren wurde sie aber in Deutschland 1958. Ihr Vater war Amerikaner, ihre Mutter Deutsche. Wie haben sich ihre Eltern kennengelernt?
Also mein Vater war mit der amerikanischen Besatzungsarmee in Bayern am Ende des Zweiten Weltkriegs und hat da in dem Bereich mitgearbeitet, den man Entnazifizierung nannte. Das heißt, es gab ja damals diesen berühmten Fragebogen, den alle Leute ausfüllen mussten. Und dann hatte man eine Skala, also hatte die amerikanische Regierung eine Skala oder die Militärregierung, muss man sagen, um zu entscheiden, wie sehr Leute im nationalsozialistischen System involviert waren. Und da gab es natürlich die klaren Kriegsverbrecher und die es gab so verschiedene Unterstufen bis hin zu den Mitläufern und dann Leute, die überhaupt nicht von dem System tangiert waren. Und da musste jeder Mensch überprüft werden. Und das ist, was mein Vater in Bayern gemacht hat. Und so hat er auch meine deutsche Mutter kennengelernt. Also ich stelle mir vor, die haben dann irgendwann mal gemeinsam zum Sound von Glenn Miller in einer amerikanischen Bar getanzt. Das ist so.
haben Sie sich mit ihm denn mal ausgetauscht, wie er diese Entnazifizierung, also Sie haben ja gerade diesen Fragebogen angesprochen, beurteilt hat?
Mein Vater war da sehr streng. Also er hatte aber auch wirklich seine eigene Meinung, worüber ich mich mit dem natürlich auch furchtbar gestritten habe. Aber er fand ja, die Waffen-SS war für ihn überhaupt kein Problem. Alles, was SS war und ganz klare Nazi-Verbrecher, einfach für ihn wegschicken, umbringen. Ja. Aber bei der Waffen-SS, die mochte er irgendwie. Und er fand halt, dass das alles nicht besonders gut gemacht wurde. Aber das kennen wir auch aus der Literatur, weil man natürlich gleichzeitig sehr schnell Deutschland als Verbündeten gegen Russland, also Sowjetunion damals, einsetzen wollte und dass man einfach sehr viele Leute schnell wieder entnazifiziert hat. Die bekamen dann, was man damals einen Persilschein nannte, also dass sie sozusagen reingewaschen wurden. Man brauchte einfach die Lehrer, man brauchte die Rechtsanwälte und die Richter, man brauchte, was weiß ich, die Leute, die irgendeine Fabrik leiteten. Und seiner Meinung nach sind einfach sehr viele Leute, die man hätte eigentlich vor Gericht stellen müssen, nicht vor Gericht gestellt worden.
Und man muss natürlich auch dazu sagen, also ihr Vater stammt aus Brooklyn, war Sohn jüdischer Immigranten aus Litauen. Diese seine Herkunft, war das für ihn ein wichtiger Bezugspunkt?
Das war für ihn natürlich ein extrem wichtiger Bezugspunkt, weil er wirklich aus einer jüdisch und auch jüdisch-religiösen Familie kam. Das heißt also jeden Samstag Schabbat gefeiert, hat selbst auch eigentlich studiert, um Rabbiner zu werden. Was er dann aber, weil der Zweite Weltkrieg ausbrach und er unbedingt diesen Krieg gegen Hitler kämpfen wollte, dann nicht, hat er dann das Rabbinerstudium abgegeben und wurde später ja Jurist. Also sicherlich war das ein Referenzpunkt für ihn. Allerdings gehört mein Vater zu den Menschen, die sich dann neu entworfen haben in Europa. Also wie er während des Zweiten Weltkriegs war, das weiß ich natürlich nicht. Ich weiß das nur von anschließend. War sehr gespalten. Also uns war sehr klar, weil wir auch immer an einem Freitag oder Samstag jüdisches Essen essen mussten, wo mein Vater herkommt und wer seine Familie in Amerika war. Aber für seine deutschen Freunde hatte das eigentlich sozusagen versteckt und hat sich irgendwie als Grieche oder als Türke oder als Ägypter ausgegeben. Also da war auch so ein ganz merkwürdig zwiespältiges Verhältnis, was es hieß für ihn als Sohn von jüdischen Immigranten dann in Bayern seine zweite Heimat nach dem Krieg und vor allem Anfang der 50er Jahre dann zu machen.
Essen mussten, das klingt ja so ein bisschen, als ob sie da nicht so wahnsinnig begeistert waren.
Also mussten im Sinne von, ich irgendwann mal schon, weil dann hat man so viel gefüllte Fisch und so viel Chulen gegessen, dass man das tatsächlich einmal die Woche auch möchte. Aber es war wirklich so, wir müssen da jetzt hin. Das ist überhaupt nicht, wir können das jetzt nicht verhandeln. Wir können jetzt nicht dieses Mal zum Chinesen gehen. Nein, das war ganz klar, jeden Samstagmittag wurde in dieses eine Restaurant oder das andere Restaurant, wo man in Bayern, also in München, jüdisches Essen bekommen konnte. Das war damals noch nicht so gängig wie heute. Da mussten wir dann hin. Also müssen in dem Sinne von ein Familienritual.
Es war gesetzt. Ich meine, es ist ja auch interessant, wenn Sie beschreiben, dass er das aber nicht nach außen getragen hat. Nun ist es natürlich grundsätzlich so, das ist ja eine Generation, die über das Erlebte nicht viel gesprochen hat, viel verdrängt hat. War das bei Ihnen dann zu Hause auch nicht groß Thema oder zu Hause wurde dann schon darüber gesprochen bei Ihnen?
Nein, also in meiner Familie war das genauso wie in anderen auch. Es wurde geschwiegen. Also wir mussten endlos nachhaken, immer wieder fragen. Weder meine Mutter noch mein Vater wollten besonders viel über den Krieg und diese erste Zeit, also 46, 47, sprechen. Sehr gerne dann, was es hieß für meine Mutter, als sie dann mit meinem Vater in die USA ging. Die war absolut verliebt und wollte auch eigentlich nicht zurück nach Deutschland. Aber über diese Zeit, geschweige denn ihre Erfahrung als junge Frau im Nationalsozialismus und im Schulsystem und so weiter, das wollte sie nicht. Also da herrschte tatsächlich dieses große, schwere Schweigen, was eben dann bei uns natürlich diesen Drang zum Wissen und dem permanenten Nachfragen und dem Kritisieren und Angreifen und so weiter führte. Aber gleichzeitig kamen natürlich über die Jahre immer wieder auch mehr Berichte im Fernsehen. Da musste meine Mutter dann doch anfangen, nachzudenken und zu erzählen und hat dann oft auch gesagt, ja, das war mir damals so gar nicht klar. Und irgendwie habe ich das doch vielleicht wirklich nicht gewusst oder vielleicht verdrängt. Also es führte dann zu besseren Gesprächen.
Und dieses Schweigen lässt natürlich auch viel Raum für Spekulation. Das beschreiben Sie ja auch in Ihrem Roman Händler der Geheimnisse, in dem es auch viele Parallelen zwischen Ihrer Geschichte und der Hauptfigur Eva Bromfield, so heißt sie, da gibt, nicht nur, weil sie die gleichen Initialen haben wie Sie. Denn diese Eva vermutet, dass ihre Eltern ihr und ihren Geschwistern vielleicht auch irgendetwas verheimlicht haben, dass es so eine Art Blackbox in der Familiengeschichte gibt, die nicht geöffnet wird. Gab es dann tatsächlich auch so ein Geheimnis bei Ihnen in der Familie, wo dann erst später dann irgendwann mal drüber gesprochen wurde? Oder ist das tatsächlich nur in Ihrem Roman zu verorten?
Also dieses Geheimnis, was potenziell gelöst werden kann, das gab es nicht. Aber unsere Vermutung, dass da ganz viele Geheimnisse waren, die gab es. Also diese Idee, dass Familiengeheimnisse der Kitt sind, die eine Familie zusammenhält, das würde ich sagen, das habe ich auch selbst in meiner eigenen Familie erlebt. Allerdings muss ich auch zugeben, immer wenn ich auf Lesungen darüber drauf zu sprechen komme, sagen mir Leute aus dem Publikum, naja, also wahrscheinlich jedes Kind glaubt, dass seine Eltern Geheimagenten waren. Also ich glaube, es ist auch etwas ganz Typisches, dass man den Eltern etwas unterstellt, dass sie etwas wissen, dass sie geheime Dinge tun und dass man das dann sozusagen, selbst wenn man erwachsen wird, an der Sache noch festhält, auch wenn man weiß, naja, wahrscheinlich stimmt das nicht, aber irgendwas weiß man eben doch nicht, was die Eltern wissen. Und wenn man das nochmal in dieser Zeit lokalisiert, ich glaube, für Leute meiner Generation, die würden alle sagen, also irgendwas haben die uns vorenthalten, wollten sie, konnten sie nicht erzählen. Aber es ist jetzt nicht so, dass es auch bei uns ein Geheimnis gab, was wir dann hätten auflösen können.
Sie sind auf eine amerikanische Highschool gegangen, das finde ich sehr spannend, aber zwar in Deutschland, also am Rande von München, auf dem Gelände der US Army. Was für eine Welt war das, die sich da Ihnen aufgetan hat?
Das war eine wirklich sehr merkwürdige Welt, weil man darf nicht vergessen, ich bin ja in den späten 60er, 70er Jahren, ich bin ja 76, habe ich abgeschlossen, auf dieser amerikanischen Schule, und da war Amerika noch kulturell sehr fremd. Das heißt, also wir wurden immer mit einem braunen Schulbus dahin gefahren und man kam dann rein, da war dann ein großes Zeichen, you're entering a military zone, da musste das Auto dann auch viel langsamer fahren. Kinder waren alle anders angezogen als wir, weil die alle ihre Kleider in dem PX, das war so der Laden für die Leute, die beim Militär arbeiteten, die haben Lunchboxes gehabt, das gab es damals in Deutschland nicht. Die haben ihre Filme gesehen, die haben ihre Musik gehört, die hörten wir alle nicht. Wir haben auch andere Filme gesehen, außer AFN, das war der American Forces Network, also das Radio der Forces, das haben interessanterweise alle Leute in München gehört. Aber es war wie, man geht in eine andere Welt, und noch dazu, das ist eben jetzt auch nicht dieses urbane Amerika, sondern was man Middle America, also das kleine Amerika, das mittlere, Mittelamerika nennt, mit völlig anderen Arten des Lebens. Heute ist uns das viel vertrauter aus den Filmen und Fernsehserien, aber das war einfach für Leute wie uns aus den 60er, frühen 70er Jahren, was völlig unbekannt ist. Ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein bisschen wie, ich darf jetzt mit oder muss mit diesem Schulbus jetzt in das Zauberreich Oz und darf dann am Ende der Schule auch wieder aus diesem Zauberreich Oz raus. Und man darf auch nicht vergessen, sprach da niemand Deutsch. Also wir waren ganz eindeutig die Ausländer, die eine andere Sprache sprachen, die anders gekleidet waren, die mittags auch was ganz anderes zum Essen in ihrer Edeka-Tüte hatten, als die Kinder, die ihre Lunchboxes aufmachen. Also es war eine Erfahrung des Fremden. Und als ich später dann in Harvard studiert habe und das mein Zimmergenossinnen erzählte, guckten die mich mit ganz großen Augen an, weil sie dieses Amerika ja auch nicht kennen. Weil es wirklich das Amerika aus Idaho und was weiß ich, Iowa und Indiana war.
Und wenn Sie sagen, diese Erfahrung des Fremden, das heißt, Sie sind damit auch nie so richtig warm geworden.
Nein, meine Geschwister und ich, wir fanden das natürlich furchtbar, weil wir ja auch Snobs waren. Die redeten nicht wie wir, die gingen nicht in die Oper, was weiß ich. Ja. Also wir hatten wenig Verständnis für sie und sie hatten auch wenig Verständnis für uns, weil wir wirklich die Eindringlinge von außen waren. Und man darf auch nicht vergessen, die Familien waren da ja immer nur 3 Jahre. Das heißt, man konnte gar nicht so lange Freundschaften aufbauen, weil die Kinder nie lang genug da waren, dass man etwas hätte aufbauen können. Nein, es war wirklich eine Fremderfahrung, von der ich im Nachhinein sagen muss, das war natürlich sehr interessant, weil ich da wirklich zwischen nicht nur 2 Sprachen, Deutsch, Englisch, sondern wirklich auch zwischen 2 Kulturen, der deutsch-bayerischen und dann eben dieser militäramerikanischen Kultur groß wurde. Aber diese Kultur blieb mir fremd.
Deutschlandfunk Kultur, Kultur- und Sprachwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen hat gerade von ihrer Kindheit in München der Nachkriegszeit erzählt, vom Gefühl in der amerikanischen Highschool, die sie dort besucht hat, auf dem Gelände der US Army, irgendwie nicht so richtig dazuzugehören. Das war ja natürlich dann auch ein Problem, weil da verbringt man natürlich die meiste Zeit, Freunde überhaupt dann zu finden, wenn sie da nicht richtig anknüpfen konnten. Hatten sie dann deutsche Freundinnen und Freunde?
Ja, wir waren ja nicht die einzigen Fremdlinge dort. Und so haben sich alle Fremdlinge gegen die Amerikaner verbündet. Also insofern, das waren dann unsere Freunde. Also all die, die genau wie wir aus unterschiedlichen Gründen, da waren dann beispielsweise Israelis, bei denen die Eltern, die nicht in die deutsche Schule schicken wollten, dann waren eben andere wie wir, die so deutsch-amerikanisch waren. Und wir waren dann unsere eigene Gruppe. Also insofern, sonst höre ich mich ja wirklich an wie so ein trauriges Team, was durch die Welt wandert. Nein, ich hatte schon Freunde. Also es ist auch nicht so, dass ich gar nichts mit den Amerikanern zu tun hatte, aber es war schon so, man merkte, die haben einen auch so, ich wurde ja sogar Girl Scout, aber dann durfte meine Freundin den Badge für Freundschaft mit Fremden bekommen, weil sie mich einmal zu sich nach Hause eingeladen hat. Verbringen konnte. Also insofern ist mir dieses Fremdheitsgefühl, was ich hervorheben wollte, Freunde schon, nur eben wir, unsere kleine Gruppe gegen die anderen.
Verstehe. Ja, und was ich sehr spannend finde, also wenn man sich mit ihrer Biografie beschäftigt und weiß, dass sie heute eben eine sehr renommierte Kulturwissenschaftlerin sind, es hätte auch anders ausgehen können, denn sie haben sich auch mal sehr für die Bühne interessiert und nicht nur, um sich damit wissenschaftlich zu beschäftigen, sondern tatsächlich auf der Bühne zu stehen, und sie standen auch auf der Bühne. Sie haben eine Schauspielschule besucht, Filme gedreht mit Walter Sedlmayr, eine Gesangsausbildung zur Opernsängerin. Gab es da mal so einen ganz anderen Lebensplan?
Also das war eigentlich der Lebensplan, Theater- und Filmschauspielerin zu werden. Und dann, als ich merkte, das ist vielleicht mit dem Film doch schwierig, das ist die Zeit, in der es sehr viel MeToo-Fälle gab, aber den Begriff gab es noch nicht. Da fühlte ich mich tatsächlich als junge Frau sehr ungeschützt und unwohl. Bin ich dann in den Bereich Oper übergetreten und war fest davon überzeugt, ich werde jetzt Opernsängerin. Nur meine Freunde und Freunde haben mir gesagt, weißt du, es wird potenziell ein Problem, wenn du dann in Ulm Carmen singen sollst und mit deinem Regisseur darüber debattierst, ob jetzt Carmen eher der Lacanianische oder der Freudsche wo das Trieb ist. Und ich hatte keine schlechte Stimme, aber ich hatte keine phänomenale Stimme. Und irgendwann dachte ich mir, es gibt genügend Sopranistinnen, aber es hat im Moment, also wir reden jetzt von den späten 80er Jahren, noch immer viel zu wenig Professorinnen. Ich gehe doch besser in diese andere Richtung. Und wie ich dann gerne sage, seitdem ist einfach der Hörsaal oder eben, was weiß ich, selbst manchmal einfach nur der Raum von einem Abendessen meine Bühne. Also Theater spiele ich noch immer, aber jetzt eben eher auf anderen Bühnen.
Das heißt, Sie haben das auch so ganz positiv für sich abgeschlossen und denken nicht nochmal im stillen Kämmerlein, ach, was wäre geworden?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe mir von einem Jahr oder so nochmal den Mozart-Film, in dem ich mitgespielt habe, angesehen. Und wenn ich mir da mein früheres Ich anschaue, das ist ein fremdes Wesen. Ich finde, ich sehe da sehr apart aus. Aber ich habe nicht das Gefühl, ich habe jetzt hier wirklich etwas aufgegeben, was mir leid tut. Ganz im Gegenteil. Ich würde sagen, das, was ich beim Theaterspielen und im Film gelernt habe, konnte ich sehr gut dann umsetzen. Also sowohl eben in der Art, wie ich vortrage, aber wirklich auch wie ich mit Texten umgehe.
Sie haben in den USA studiert, und zwar, weil das in Deutschland gar nicht möglich gewesen wäre, dass Sie eben kein deutsches Abi hatten, weil Sie eben auf diese amerikanische Highschool gegangen sind. War dann sozusagen ein Studium in den USA zwangsläufig oder hätte es noch andere Optionen gegeben?
Also es gibt eine ganze Reihe oder gab damals eine ganze Reihe von American Colleges abroad, also in Paris, in beispielsweise auch in Lugano. Ich hatte kurz, weil ich eben so weit weg wie möglich wollte von meiner Mutter, mir überlegt, ob ich nicht nach Beirut oder nach Hongkong gehen sollte. Habe mich dann aber doch für Harvard entschlossen, weil ich dann irgendwann mal viel zu ambitioniert war, als dass ich diese Möglichkeit, wenn Harvard mich schon aufnimmt, nicht auch wahrnehmen würde. Es gab also viele internationale Colleges, von denen es einige noch gibt, wo ich auch hätte studieren können. Aber eben tatsächlich damals mit einem amerikanischen Highschool-Abschluss konnte man erst, wenn man 2 Jahre an einem amerikanischen College studiert hat, auf eine deutsche Universität.
Und wenn Sie sagen, Sie wollten möglichst weit weg von der Mutter, war das dann einfach so ein, ja, was war das?
Nein, das klassische Mutter-Töchter-Verhältnis, dass man das Gefühl hat, die Mutter ist das Schlimmste überhaupt. Das hat sich dann später geändert und deswegen habe ich auch mein Nachtbuch meiner Mutter gewidmet, weil die wirklich meine Inspiration für Menschen war, die unbedingt Nacht brauchten. Aber als junge Frau, ich würde mal sagen, ganz viele junge Töchter müssen sich von ihrer Mutter und der ganzen Fürsorge, die die Mutter hat, und den ganzen Ratschläge, die die Mutter hat und die Vorstellung, die die Mutter hat, wie man sein sollte, lösen. Und bei meiner Mutter kam, und das ist tatsächlich ihr, würde ich mal sagen, nationalsozialistisches Erbe. Sie konnte sich eigentlich eine berufstätige Frau nicht vorstellen. Also für sie war die Fantasie, dass ich da jetzt Karriere machen würde, ein Zeichen dafür, dass ich nicht wirklich die richtige Tochter bin, die heiratet und viele Kinder bekommt. Also das war auch ein bisschen dieser Kampf, den ich da erstmal noch durchführen musste.
Sie haben auch gerade schon beschrieben, also auf der Highschool gab es einiges, was Ihnen so ein bisschen merkwürdig vorgekommen ist. Als Sie dann in den USA angekommen sind, Harvard ist natürlich eine Welt für sich. Gab es da dann mehr, wo Sie anknüpfen konnten?
Also auch nochmal, das ist ein anderes Harvard als heute. Also das Harvard, in dem ich studiert habe, also Radcliffe, das war das Frauencollege. Ich war das erste Jahrgang, der tatsächlich einen Harvard-Abschluss bekam, war noch sehr amerikanisch. Und ich gebe eine Anekdote also mittelamerikanisch für mich auch, oder eben urbane Zentren, die auch dort waren, aber dann trotzdem sehr stark noch im amerikanischen Code dachten. Also viele ausländische Studenten gab es nicht. Und ich hatte eben in meinem ersten Semester eine Freundin aus Afrika und mit der wollte ich eben gerne immer Mittag essen. Das heißt, ich saß dann in der Cafeteria an einem langen Tisch, an dem nur schwarze Menschen saßen, weil ich halt mit meiner Freundin essen wollte.
Logisch.
Ich habe die als irgendwie anders als ich wahrgenommen. Aber für Amerikaner in den frühen 70er Jahren war ganz klar, alle weißen Studenten sitzen, also alle, die mehr oder weniger weiß aussehen, also so weiß waren es nicht unbedingt alle, aber sitzen an einem anderen Tisch und alle Schwarzen wollen einfach zusammen an ihrem Tisch sitzen. Und diese junge Frau aus Afrika wollte auch an dem Tisch sitzen. Also saß ich da auch. Das heißt, das war noch immer sehr anders als die Welt, aus der ich kam in München.
Elisabeth Bronfen war gerade mal 35 Jahre alt, als sie an die Universität Zürich als Professorin berufen wurde. Wie offen standen Ihnen damals die Türen oder mussten Sie da auch als junge Frau gegen Widerstände ankämpfen?
Also ich würde sagen, sowohl als auch. Einerseits war man wild entschlossen, eine Frau einzustellen und das war auch völlig klar, das sagte man mir auch. Also es war ein Moment, wo klar war, wir brauchen jetzt hier eine Frau in dem englischen Seminar. Mittlerweile sind es mehr als 50% Frauen. Also da war eine große Offenheit und vor allem die gerade die Zürcher Uni ist auch eine, die gerne immer wieder Leute von außen beruft, weil die bringen eine andere Perspektive und die will man eigentlich auch haben. Aber es war schon noch sehr, sehr verkrustet. Und zwar sowohl, was die Leselisten betraf, die ich, das hatte ich ja schon am Anfang des Gesprächs gesagt, wo ich dann diejenige war, die fand, wir brauchen hier aber mehr Autorinnen, wir brauchen auch hier mehr jüdische Autorinnen und wir brauchen hier überhaupt noch ganz andere Texte als die Standardtexte, die ihr immer schon unterrichtet habt. Und einfach auch, wenn man die einzige Frau unter 40 in einer großen Fakultät ist, wie das die Geisteswissenschaftliche Fakultät in Zürich war, das waren über 100 Leute, ist man einfach wieder mal ein Fremdling. Also insofern, das ist so ein bisschen das, was sich durch meine Biografie zieht, dass ich irgendwie immer wieder an Orten lande, wo ich mich mit einer Außenperspektive durchsetzen muss. Und das finde ich eigentlich eine sehr bereichernde Erfahrung, aber da braucht man auch einen gewissen Atem und eine gewisse dicke Haut.
Und natürlich hatten Sie die Erfahrungen und konnten mit diesem Gefühl auch umgehen. Wenn das so erstmal auf einen einströmt, dann kann das natürlich auch sehr überfordernd sein. Ihre Habilitationsschrift war damals für viele Studierende ein Lektüre-Muss. In England wurde sie sogar zum Bestseller. Nur über ihre Leiche, Tod, Weiblichkeit und Ästhetik lautet der Titel. Und da geht es unter anderem um die Frage, warum tote Menschen in der Kunst so oft schön und weiblich sind. Vielleicht können Sie uns da noch mal kurz das zusammenfassend sagen, zu welcher Erkenntnis Sie da gekommen sind.
Also kurz ist schwierig, weil das ganze Buch, also die Dissertation, die Habilitation war ja noch länger als das veröffentlichte Buch. Aber so Pointen wären, dass natürlich die westliche Kultur eigentlich den Tod verdrängen will und gleichzeitig aber, indem der Tod inszeniert wird, immer wieder auf der Opernbühne, im Theater, in Gemälden dargestellt wird, hat man dieses Doppelte. Man kann sozusagen das betrachten, das genießen, was von dem man sich aber auch als Lebender absetzen will. Und wenn man dieser Logik folgt, dass das eigentlich ein ambivalentes Verhältnis ist, leuchtet ein, warum es eine schöne ein schöner Körper sein muss, weil dann ist natürlich der Tod noch viel schrecklicher, wenn man sich vorstellt, mein Gott, die hätte ja noch viel länger oder der hätte ja noch viel länger leben können. Das stimmt auch für Stars wie James Dean, aber Marilyn Monroe wäre da ein perfektes Beispiel. Und wenn es ein weiblicher Körper ist in eben unserer westlich-patriarchalen Kultur, ist ja das Weibliche das andere von dem gesetzten Subjekt. Das heißt also in der Kombination von jung und schön und weiblich kann man eben dieses Doppelte etwas genießen und gleichzeitig sagen, ich bin das nicht, kann man diese Logik verfolgen. Und dann hat es auch Geschichten mit Opferung zu tun, dass wenn man unschuldige, schöne, junge Menschen opfert, dass das einen mehr ergreift, als wenn es ein alter, hässlicher Mensch ist. Also es sind natürlich auch Vorurteile gegenüber dem in Anführungsstrichen hässlichen.
Und natürlich, man kann auch sagen, wenn die Frauen schön und rot sind, lassen sie mehr Raum für die Männer, die dann als Helden im Mittelpunkt stehen können, ne?
Männer, genau, Helden im Mittelpunkt und vor allem auch Blickobjekt. Also ich habe dann immer gesagt, guckt euch das Schneewittchen an. Also dieses Schneewittchen ist am besten, wenn es vermeintlich tot ist und in einem gläsernen Sarg liegt, dann kann der Prinz es von allen Seiten betrachten. Wenn es dann wieder aufwacht, könnte es ja sein, dass es auch was zu sagen hat. Also das ist, kommt natürlich auch noch bei der Sache hinzu. Also eine schöne, eine Frau ist am besten, wenn sie schön und tot ist, ja.
Wenn man sich Ihre Arbeit ansieht, dann zeichnet die sich durch eine große Vielseitigkeit aus, also Literaturanalyse natürlich, Gender Studies, psychoanalytische Betrachtungen, filmwissenschaftliche Arbeiten. Sie haben zum Beispiel auch die Darstellung von Pandemien in der abendländischen Kulturgeschichte untersucht. Finde ich auch sehr interessant. Kommen wir jetzt leider nicht mehr zeitmäßig dazu. Wonach wählen Sie aber aus, womit Sie sich beschäftigen?
Also mich immer so Themen wie Tod, wie Gewalt, wie Trauma interessiert, warum, das wäre für ein anderes Gespräch. Ich gehe aber tatsächlich auch so ein bisschen wie eine lebende Wünschelrute durch die Welt und ich gucke, was inspiriert mich, wo habe ich das Gefühl, da möchte ich jetzt weiterfragen. Also wenn ich einen Film sehe, der muss nicht unbedingt gut sein, aber der löst Fragen in mir aus. Also das wäre so durch das, was mich in dem Moment, was mir wichtig scheint, was mir irgendwie bedeutsam erscheint und wo ich das Gefühl habe, da muss man nachhaken. Das ist eigentlich so der Weg, wie ich hauptsächlich Themen aussuche. Und dann gibt es einfach Leidenschaften. Wir haben das ja schon kurz erwähnt, die Leidenschaft fürs Kochen, weshalb ich ja jetzt ein zweites Kochbuch im Herbst herausbringe, das den Titel Launen des Kochen hat. Weil dann kann ich noch dazu auch die ganze Frage der Gefühle, die mich ja so interessiert, Emotionen, was uns zu Dingen bewegt, verarbeiten. Und teilweise hat es schon auch mit Auftragsarbeiten zu tun. Wenn Künstler mich bitten oder wenn Leute eine Ausstellung machen und sagen, sie haben da was zu sagen, dann mache ich das auch. Das hat aber meistens damit zu tun, dass die bereits wissen, welche Themen ich wahrscheinlich interessant finden würde. Also schlussendlich hat sehr viel mit so einer persönlichen Neigung, mit persönlichen Fragestellungen und Neugierden zu tun.
Und natürlich auch immer wieder Shakespeare, auch Ihr aktuelles Buch, damit da beschäftigen Sie sich mit Shakespeare und seinen seriellen Motiven. Auch da können wir jetzt leider nicht mehr in aller Ausführlichkeit dazu, aber weil Sie gerade auch nochmal das Kochen angesprochen haben, ich habe das ja am Anfang der Sendung auch versprochen, dass wir zumindest, weil wir nähern uns ja so langsam, zumindest der Mittagszeit, eines Ihrer Rezepte vielleicht noch ansprechen. Und haben Sie gerade erzählt, Sie arbeiten an einem Kochbuch, wo es auch um Launen geht. Wäre denn jetzt Champignons mit Kefirblättern ein Rezept gegen schlechte Laune?
Das weiß ich jetzt nicht. Also ich habe ein Kapitel zu Traurigkeit und da habe ich dann natürlich auch recherchiert, was man dagegen einsetzen kann. Zuerst einmal dunkle Schokolade, dann hilft Butter und Sahne, alles was mit Zucker zu tun hat, aber durchaus auch Sachen, vielleicht könnte man dann da die Kefir-Limettenblätter doch noch reinbringen. Alles, was so was Frische, eine Frische bringt. Also grünes Gemüse hilft auch, wenn man traurig ist. Die Champignons, ich liebe Champignons und Pilze überhaupt. braucht sehr, das weiß ich nicht. Außer natürlich, wenn man dann noch Sahne reintut, also Pilz. Und wenn man die Zwiebeln auch noch lange, 20 Minuten dann bei ganz wenig Hitze karamellisieren ließ, damit sie auch noch eine Süße produzieren. Ich könnte mir vorstellen, dann in dieser Kombination und die Kefir-Limettenblätter geben dann einfach nur noch dieses letzte bisschen Säure, kann das durchaus gegen schlechte Laune und Traurigkeit eingesetzt werden.
Das geben wir auf jeden Fall jetzt als Hinweis mit an alle Hungrigen, und nach Ihren Beschreibungen, glaube ich, sind jetzt einige hungrig vor den Radiogeräten. Kefir-Limettenblättern ruhig mal mit Champignons auszuprobieren, vielleicht sogar auch heute Mittag, auch wenn es vielleicht ein bisschen schwieriger ist, aber es gibt die zu besorgen, aber es gibt natürlich überall mittlerweile auch gute Asia-Supermärkte, die auch führen. Elisabeth Bronfen, ich bedanke mich sehr für dieses Gespräch heute Vormittag.
Und ich bedanke mich bei Ihnen. Sehr schön.